ganz kurz nochmal, wie wir, also wir sind jetzt immer Markus Wissen und ich, so wir, das Konzept haben wir seit 2009, 2010 so langsam entwickelt und dann eben an 2016, ich war in Potsdam an so einem Nachhaltigkeitsinstitut, haben wir uns hingesetzt und haben, wir sind lange befreundet, sind BUKO aktiv gewesen, also Bundeskoordination Internationalismus, und uns interessieren sozialökologische Fragen, also was heißt eigentlich die Krise, uns interessieren internationalistische Perspektiven und ein bisschen quer, wir sind im Umfeld der Rosa-Luxemburg-Stiftung beide aktiv, Markus Wissen ist im wissenschaftlichen Beirat der Stiftung, ich kooperiere mit verschiedenen Abteilungen, vor allem in Lateinamerika mit einer Forschungsgruppe Alternativen zur Entwicklung, und wir wollen auch intervenieren in einen linken Raum. Also das Buch ist auch eine Kritik an Akteuren, die Linkspartei, Rosa-Luxemburg-Stiftung, auch andere Akteure, die sehr stark die internationalen Fragen und die sozialen ökologischen Fragen ausblenden. Und auch andere Akteure, Gewerkschaften beispielsweise. Also ich mache relativ viel mit den Gewerkschaften. Vor ein paar Wochen war in Frankfurt eine Tagung, wo ich mit Hans-Jürgen Urban vom IG Metall-Vorstand eingeladen war, mal zu überlegen, was heißt eigentlich imperiale Lebensweise für Gewerkschaften. Also es ist eine politische Motivation auch für so ein wissenschaftliches Buch, die uns antreibt, und umso schöner natürlich, dass das Buch so eine gute Rezeption erfährt. Also interessiert uns einerseits eine Thematisierung von Nachhaltigkeitsfragen, von ökologischen Fragen. Also wir würden sagen, mit dem Tiefpunkt des Scheiterns von Kopenhagen, also der Klimaverhandlung 2009, da war ja die Klimarahmenkonvention kurz am Scheitern. Umweltpolitik ist natürlich viel mehr, aber da hat es nochmal richtig sozusagen gerappelt. Wir können das nicht auf die lange Bank schieben, und unserer Einschätzung nach gibt es seit 2009 wieder so eine Repolitisierung der Umweltfragen. Auf der Alltagsebene könnte man fast sagen, Bio ist in. Ich lebe ja in Österreich, da ist Bio noch inner, also noch mehr in als in Deutschland. 20% der Supermarktprodukte sind ökologisch produziert, natürlich großindustriell und so, also nicht kleinräumig. Es gibt durchaus auch ein Bewusstsein für Nord-Süd-Spaltung, Leben auf Kosten anderer. Und es gibt seit knapp 3 Jahren die Sustainable Development Goals. Also es gibt sozusagen schon Politisierungsansätze, aber andererseits, und das ist unsere Frage, warum ändert sich so wenig? Die zwei Graphs werden einige von euch kennen. Das ist einerseits der ökologische Fußabdruck oben links, dann die sogenannten Planetary Boundaries, die planetarischen Grenzen, also dass sozusagen die Regenerationsfähigkeit, die biophysikalische des Planeten, vor allem im Bereich Klima, Biodiversität und Bodenreproduzierbarkeit, also Bodeneintrag, das sind die drei roten Balken, deutlich über der Reproduktionsfähigkeit hinausgeht. Und unten ist dieses Bild von Will Steffen et al. Von 2004, die große Beschleunigung, wo sie zeigen, dass eben seit dem Nachkriegskapitalismus nicht nur der materielle Wohlstand gewachsen ist, das ist ja anzuerkennen, da ist viel materieller Wohlstand gewachsen in den kapitalistischen Zentren, aber eben Energieverbrauch, Ressourcenverbrauch, Kfz-Produktion und so, alles steil nach oben geht. Der dicke Streifen ist 1950, da wo wir sagen, sozialwissenschaftlich der Fordismus, der Nachkriegskapitalismus losgeht. Also, das ist die ökologische Dimension. Das ist die Verteilungsdimension, dass sozusagen die Welt ungleicher wird. Also die imperiale Lebensweise ist nicht nur ein ökologisch konnotiertes Konzept, dass die Vermögenskonzentration unter neoliberalen Bedingungen wahnsinnig vorangeht. Das ist entlang der Produktionsketten und der Warenketten. Wo bleibt der Profit? Wo wird der Wert geschaffen? 1% ist Lohn eines H&M-T-Shirts und 75% sind Einzelhandel und Markenfirmen. Das erklärt auch, warum die Markenfirmen am liebsten den Einzelhandel selber betreiben, weil dann haben sie 3/4 des Umsatzes. Heißt nicht Profit natürlich, ne? Aber des Umsatzes. Also das ist sozusagen auf die alltagsweltliche Ebene, warum sind unsere T-Shirts so billig? Und das ist etwas, wo aus meiner Sicht in Österreich die imperiale Lebensweise gerade zu sich selbst kommt. Ihr werdet es mitbekommen haben vielleicht, im Februar 2017 gab es zum ersten Mal in der Geschichte, nicht Österreichs, in der Weltgeschichte, eine Entscheidung eines obersten Verwaltungsgerichtes, in dem Fall den Wiener Flughafen nicht auszubauen mit einer dritten Piste, obwohl der Wiener Flughafen nur zu 55% ausgelastet ist, mit dem Argument des Bundesverwaltungsgerichts Österreichs, weil sonst die Klimaziele gerissen werden. Also eine wirklich vorbildliche historische Entscheidung. Und entlang dieser Diskussion kam die imperiale Lebensweise zu sich selbst, weil natürlich alle dagegen waren, gegen diese Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts. Und inzwischen gibt es auch eine Verfassungsänderung in Österreich. Die Verfassung ist geändert worden und in den Verfassungsparagraphen Tier-, Umwelt- und Klimaschutz gilt nur, wenn Wachstum und Beschäftigung nicht gefährdet sind. Also das ist der Widerspruch, dass sozusagen das Business as usual bleibt unglaublich stark. Ich glaube, dass wir, wenn wir über Alternativen nachdenken, ganz viel nachdenken müssen. Also über die Konflikte, wo ganz viel deutlich wird. Ja? Anti-AKW in Westdeutschland. Ich fahre am Donnerstag nach Köln zur Ausgekohlt. Die Ende-Gelände-Konflikte um die Braunkohleförderung und so. Dass wir nochmal weiterkommen wollen. wo sind die interessanten Konflikte, um etwas zu politisieren. Das bringt uns zu einer Einschätzung, dass eben das Neoliberale und autoritär werdendere Neoliberale, die Krise des Neoliberalismus führt zu einer stärkeren Autoritarisierung, bleibt weiterhin dominant und präpariert das Terrain für die Rechte. Das Versprechen der Rechten und der extremen Rechten ist, Trump in Österreich, Kurz und andere, wenn ihr uns wählt, verteidigen wir euch die imperiale Lebensweise. Und das ist das Versprechen, also ein Versprechen der Rechten und der radikalen Rechten. Also die Austeritätspolitik findet statt, auch die rechte Regierung Österreich macht Austeritätspolitik, aber der Diskurs ist weiterhin, ja, wir müssen schon unten ein bisschen was wegnehmen, aber wir spalten unten, wir nehmen vor allem von den Flüchtlingen, von den Migrantinnen, von den Nicht-Österreicherinnen weg, obwohl wir Austeritätspolitik machen, verteidigen wir die imperiale Lebensweise. Wir verwenden in dem Buch den Begriff der rebellierenden Selbstunterwerfung. Also die Wahlstimme für die extreme Rechte soll rebellierend sein, also die AfD-Stimme heute in Deutschland, aber sie bleibt eine Selbstunterwerfung, weil sie auf keine Alternative insistiert. Die Leute wählen AfD, aber im Grunde genommen interessiert sie keine Gesellschaftsveränderung. Das ist die Selbstunterwerfung und sie tut so, als wenn sie rebelliert. In Österreich sagt die FPÖ, die ja viel hegemonialer ist als die AfD in Deutschland, wir sind gegen die Systemparteien. Die Systemparteien sind die Sozialdemokratie, die Konservativen und wir hauen daran. Also gibt es, und das ist dann unser Argument mit der imperialen Lebensweise, es gibt trotz der multiplen Krise, trotz der Instabilisierung weiterhin eine Suche nach der Stabilisierung. Und das hat uns zu dem Buch und zu dem Begriff auch gebracht, die Krise 2008 folgende, die imperiale Lebensweise stabilisiert die Verhältnisse im globalen Norden. Und das ist aus unserer Sicht nicht die einzige Frage, aber eine der Hauptfragen, kritische Analyse, und auch emanzipatorischer Politik, wie kann eben diese Lebensweise, die immer als Produktionsweise genannt wird, auch grundlegend verändert werden. Der Begriff sagt im Kern, auf einer sehr allgemeinen Ebene und damit überhaupt nichts Neues feststellend, dass wir halt sagen, es ist nicht nur die Systemebene, sondern die Systemebene vermittelt sich in den Alltag und über den Alltag, über die Gewohnheiten im Alltag, wird sehr systematisch auf das globale Arbeitsvermögen und auf die Natur zurückgegriffen, und zwar über die Ware. Ja, Marx hat gesagt, in der Ware scheinen die sozialen und ökologischen Bedingungen nicht mehr auf, im SUV, im T-Shirt, im Schnitzel, im Handy und so weiter. Es ist eine Ware, die vergleichbar neben anderen ist und die Produktionsbedingungen werden ungleich gemacht, wenn es nicht um Öko-Labels oder soziale Labels geht. Zweiter Punkt, und das ist eine starke Kritik an sozialdemokratischen Versprechen bis heute. Aus meiner Sicht ist die Linkspartei eine neofordistische, eine sozialdemokratische Partei, weil sie immer noch so tut, als wenn über genug Wachstum dann auch umverteilt werden kann. Und wir argumentieren, die imperiale Lebensweise ist strukturell exklusiv. Sie braucht die billige Arbeitskraft von Foxconn, also in Südchina, in Taiwan, 1,2 Millionen Menschen, die für eine Fabrik arbeiten, in der die globalen Handys, die Hightech-Geräte hergestellt werden für Apple, IBM und so weiter. Und da müssen die Löhne gering sein, da müssen die Arbeitsbedingungen beschissen sein. Die imperiale Lebensweise braucht ihr Äußeres, und das führt zu etwas, was als Externalisierungsgesellschaft bezeichnet wird. Und wichtig ist, vor allem für die Alternativen, weil unser Buch ganz oft missverstanden wird als Konsumkritik, als wenn wir auf die Konsumseite achten. Nein, wir sagen, es ist eine gewaltförmige, notfalls militärisch, aber vor allem ökonomisch abgesicherte, über die Produktionsweise abgesicherte Lebensweise. Da sind erstmal Daimler-Benz und Siemens und Foxconn und Apple und so weiter am Start. Das wollen wir im Blick nehmen. Die Beispiele sind bei uns ganz oft Konsumbeispiele. Da trifft die Kritik. Aber wir versuchen, den Zusammenhang systematisch herzustellen. Also die Lebensweise ist immer auch eine Produktionsweise. Und wir sagen, dass die imperiale Lebensweise systematisch unsichtbar gemacht wird. In der Ware selber, aber auch in den gesellschaftlichen Diskursen. Dann kommt mal abends um 11 Uhr ein Film über die Arbeitsbedingungen in China oder über die Flussverschmutzung wegen Koltanabbau im Kongo. Aber im Grunde genommen gibt es kein breites gesellschaftliches Bewusstsein, sondern allenfalls ein diffuses Bewusstsein über die negativen Auswirkungen international, aber auch über die negativen Auswirkungen bei uns. Ja, auch die Hartz-Reform, also die starke Hierarchisierung in Deutschland, hat ja was mit Neoliberalismus zu tun, hat ja was mit dem Exportweltmeister Deutschland zu tun und auch da sichert sich die imperiale Lebensweise ab. Das zweite Argument ist, das aus einer internationalistischen Perspektive wichtig ist, weil unser Argument ja nicht nur ist, die imperiale Lebensweise vertieft sich im Norden, sondern sie breitet sich im globalen Süden aus. Sie ist verdammt attraktiv und vielleicht kann man auch sagen, für viele alternativlos, für die Mittelschichten und für die Oberschichten im globalen Süden. Also wer in China, in Brasilien, auch in Ecuador, in Mexiko zu Einkommen kommt und zu Wohlstand, heißt immer noch materieller Wohlstand, so zu leben wie im Westen. Ja, also Auto, jetzt nicht in Indien, aber in China mehr Fleischkonsum mit wahnsinniger Auswirkung auf globale Ressourcenströme. Die Zunahme des Fleischkonsums hat wahnsinnige Auswirkungen auf die globalen Agrarmärkte, auf die Sojamärkte, weil das Soja Futtermittel für China ist und anderes. Und damit nimmt etwas zu, was wir als ökoimperiale Spannung bezeichnen, also dass auch eben Länder wie China, Indien, Brasilien nicht mehr nur Exporteure sind, also Voraussetzungen für die imperiale Lebensweise im Norden, sondern selber nochmal für ihre Mittelschichten und für die Eliten sowieso die imperiale Lebensweise schaffen. Und um das abzuschließen, und das ist politisch, wir denken ja sehr stark in Widersprüchen, kommen aus der kritischen Theorie, die Vorstellung von gutem Leben, die dominante Vorstellung von gutem Leben in Deutschland, in Westeuropa, ist nicht die von Alberto Acosta, ist nicht das Wollen wie wir der Andenländer als gutes Prinzip, sondern die Vorstellung von gutem Leben hier ist ein ressourcenintensives, auf schnellen Durchlauf von Produkten basierendes Leben. Das meine ich nicht moralisierend, sondern erstmal als Feststellung und alle möglichen Zahlen zeigen das. Also wir argumentieren in den zwei Geschichtskapiteln, dass es die imperiale Lebensweise eigentlich seit dem Kolonialismus gibt, dass seit dem 19. Jahrhundert das langsam in die sich entwickelnde Mittelschichten, Mittelklassen durchdiffundiert, aber dass die imperiale Lebensweise im globalen Norden vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg zu sich selbst kommt. Also die Durchsetzung im sogenannten Fordismus, Massenkonsum, Massenproduktion, Eigenheime, starke Automobilisierung, Industrialisierung der Nahrungsmittel, ja, das gab es nicht vor 100 Jahren. Da gab es wenig Industrieanteile von Nahrungsmitteln und erst seit dem Zweiten Weltkrieg setzt sich das um Industrialisierung der Landwirtschaft und Industrialisierung der Nahrungsmittel. Und der schwer auflösbare Widerspruch ist, dass in der imperialen Lebensweise Wohlstandserfahrungen angelegt sind im globalen Norden. Und das können wir nicht einfach beiseite wischen. Es gibt in meiner Eltern, bei Großelterngeneration, eine Wohlstandserfahrung von höherer Lebenserwartung, von einer Möglichkeit zu konsumieren, gesund zu sein. Jetzt kann man sagen, wenn man zu viel Fleisch isst, ist es nicht mehr gesund. Ja? Aber in den 50er, 60er Jahren gab es sozusagen eine Ernährungsweise, die wohlständig war. Und das hat sich tief eingeschrieben in unsere Gesellschaften. Also der Widerspruch zwischen einer zerstörerischen imperialen Lebensweise und einer Erfahrung von Wohlstand. Und die Antwort ist von uns, wir brauchen ein alternatives Wohlstandsmodell. Die Auseinandersetzung ist um anderen Wohlstand. Sie ist nicht, wie vielleicht Nico Pech argumentieren würde, wir müssen runter, wir müssen verzichten. Sondern würden sagen, mit der Verzichtsrhetorik kommen wir nicht weit und es gibt auch genug Armut, sondern wir müssen wirklich das Wohlstandsmodell umbauen. Das vielleicht in der gebotenen Kürze. Ich fasse nochmal zusammen, was ist der Erklärungswert und der Gebrauchswert des Begriffs. Wir wollen zeigen, dass die Normalisierung einer Lebensweise trotz der multiplen Krise auf der alltäglichen Ebene, und ich meine, wer spricht in Deutschland noch von Krise? Es gibt vielleicht ein paar Problemchen und Linke in der Sozialdemokratie und Grüne und Linkspartei und Öffentliche sprechen von den Hartz-IV. Insgesamt gibt es, würde ich sagen, kein großes sozioökonomisches Krisenbewusstsein in Deutschland. Und wir würden sagen, diese Normalisierung einer international sehr gewaltförmigen Ordnung wird auch über die imperiale Lebensweise festgeschrieben. Der zweite Punkt, der uns jetzt Kritik gebracht hat, und wir finden uns da missverstanden. Wir argumentieren, die imperiale Lebensweise hat eine Klassenspezifik. Es ist ein Unterschied, ob man 1.000 Euro netto im Monat hat oder 5.000 Euro netto im Monat. Und wir können in Studien nachweisen, dass es weniger am Umweltbewusstsein hängt, sondern dass es relativ stark am Einkommen hängt, wie groß der ökologische Fußabdruck ist. Aber wir sagen, trotz der Klassenspezifik der imperialen Lebensweise gibt es einen klassenübergreifenden Charakter. Also wer erstmal in Deutschland lebt, ist Teil einer imperialen Lebensweise bei allen Unterschieden. Auch wenn man arm ist, und wir sagen nicht, die Hartz-IV-Empfängerinnen sind die Hauptverantwortlichen für die imperiale Lebensweise, aber auch wer ökonomisch relativ arm lebt, hat immer noch Zugriff auf gewisse öffentliche Infrastrukturen, gesundheitlicher Art, infrastruktureller Art und so weiter, die es in anderen Ländern nicht gibt. Das meinen wir sozusagen mit dem klassenspezifischen und klassenübergreifenden Charakter der imperialen Lebensweise. Und es gibt diesen systematischen Zugriff auf Außen, wir nennen das Externalisierung und auch sozusagen Inwertsetzung, also die Frage der kapitalistischen Akkumulation. Und zum Abschluss, zeitdiagnostisch können wir mit dem Begriff aufzeigen, dass die Krise über die imperiale Lebensweise in einem Land wie Deutschland oder Österreich oder der Schweiz auch damit bearbeitet wird. Also die Tatsache, dass weiterhin über den Weltmarkt günstige Produkte herkommen, federn die Krise ein Stück weit ab, aber gleichzeitig ist es krisenverschärfend. Weil sozusagen die ökologische Raserei, die soziale Raserei des globalen Kapitalismus vertieft wird, wenn der Exportweltmeister Deutschland jedes Jahr Exportweltmeister Deutschland ist. Also Krisenbearbeitung, die Krise kommt hier nicht so stark an und krisenverschärfend, weil vor allem in anderen Regionen die Krisen verschärfen. Das zweite ist, dass wir einen Teil der aktuellen Weltpolitik durchaus auch mit diesen ökoimperialen Spannungen lesen können. Ja? Also das Landgrabbing, ja, in Afrika oder in Osteuropa ist eine Konkurrenz, in der eben inzwischen auch die sogenannten Schwellenländer mitspielen. Die chinesischen Investitionen in Lateinamerika, aber auch in Afrika, was wir hier eher aus den Medien sehen. Und das Dritte ist, dass man ja auch Abschottungspolitiken gegenüber Flüchtlingen als autoritäre Stabilisierung der imperialen Lebensweise begreifen kann.
Jetzt bin ich mal verschiedene Kritiken durchgegangen. Die erste Frage, die immer wieder gestellt wird in Kritik, ist, warum sagt ihr das im Singular? Warum sagt ihr eben nicht die imperialen Lebensweisen, weil ja die Mannigfaltigkeit deutlich ist? Hat man hier ein Eigenheim auf dem Land, den Drittwagen vorm Haus und das Zweithandy und so weiter? Oder hat man eher einen alternativen Lebensstil und auch einen konservativ-traditionellen Lebensstil, der ja auch oft relativ ressourcensparend ist und so weiter? Und da ist unsere Antwort, ja, natürlich ist ein Unterschied zwischen Hartz-IV-Empfängerinnen, Mittelschichten, die nochmal differenziert sind, und den richtig Reichen oder den Top-Managern, die jede Woche dreimal fliegen. Aber bei allen Unterschiedlichkeiten heißt erstmal, in der imperialen Lebensweise zu leben, die Bedingungen, unter denen wir leben, anzuerkennen, nämlich die Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus. Also wir wissen um die Mannigfaltigkeit, halten aber an dem Singular fest. Der Punkt des Singulars ist, dass die imperiale Lebensweise erstmal Begriff ist, zu verstehen, wie alle Menschen, trotz aller Unterschiedlichkeit, alle Menschen in unserer Gesellschaft leben müssen. Das ist ja auch ein Zwangsverhältnis. Man kann ja nicht einfach, wenn man auf dem Land lebt und keinen Öffi hat, kann man nicht einfach aufs Auto verzichten. Also es ist ja nicht nur Handlungsfähigkeit, imperiale Lebensweise. Wir können besser leben, weil wir Zugriff haben auf die Produkte des Weltmarkts oder vermeintlich besser leben, sondern es sind ja auch Zwangsverhältnisse, dass man halt eher Probleme hat, Alternativen zu entwickeln. Wenn die Landwirtschaft industrialisiert ist wie in den USA, dann ist es schwieriger, ökologischen Landbau zu betreiben. Und da würden wir sagen, die imperiale Lebensweise ist in die gesellschaftlichen Institutionen, in die wirtschaftlichen Strategien von den Unternehmen, aber auch in die Menschen eingeschrieben. Alle haben eine imperiale Lebensweise, aber sie leben sie dann durchaus unterschiedlich. Der zweite Punkt ist, das Buch sei eine anspruchsvolle Konsumkritik. Und natürlich geht es uns um das Verhältnis von Produktion und Konsum. Also Produktion und Konsumnorm, also im breiten Sinne, auch kollektiven Konsum. Wie benutzen wir den Öffi? Was ist das Gesundheitssystem? Was ist das Bildungssystem? Ist auch eine Form von kollektivem Konsum. Haben wir ein privates Bildungssystem? Die Leute müssen bezahlen. Haben wir ein öffentliches Bildungssystem und anderes? Die Kritik stimmt, die nehmen wir an, dass unsere Beispiele sehr stark auf der Konsumebene sind, vor allem in dem sechsten Buchkapitel, was so das mit am meisten Gelobte ist, zur imperialen Automobilität, dass wir sozusagen eher intuitiv für ein Publikum schreiben. Und das Publikum, für das wir geschrieben haben, waren eben Leserinnen im linken, linksliberalen Spektrum. Und da haben wir eher daran gedacht, dass die Konsumweise, die eigene Lebensweise eher politisierbar ist über die eigene Lebensform, über die Konsumform. Also wir betonen dauernd die Produktionsweise, aber es geht in den Beispielen eher über Konsum. Der Punkt, den ich aber jetzt machen möchte, wäre, wenn dann gesagt wird, die CO2-Emissionen weltweit kämen sehr stark von Walmart, Foxconn, also Handyproduktion, und PDVSA, also der venezolanischen Ölfirma, dann würden wir sagen, ja klar, aber Walmart ist ja nicht nur eine Produktion. Die Walmart-CO2-Emissionen sind ja für eine Lebensweise von billigen Produkten. Also da kommt dieser Zusammenhang wieder her. Wichtig bei der Produktions- und Konsumweise ist teilweise eine politisch wütende Kritik, aus dem Gewerkschaftsspektrum vor allem, dass wir die Ärmeren anklagen würden. Ich habe immer wieder den Begriff, den ich jetzt nicht mehr verwende, das Menschenrecht auf das tägliche Schnitzel. Also Österreich sozusagen siebenmal die Woche Fleisch am besten und ist billig. Und das weist sozusagen auf so eine Form von Konsum hin, die eben auch die unteren Mittelschichten oder die Ärmeren betrifft. Und vor allem, dass es die Produktionsbedingungen, die Arbeitsbedingungen in den Fleischfabriken thematisiert. Ja, also da bleiben wir zu sehr auf dem Konsum und wir sollten eben viel stärker das Leiden der rumänischen Arbeiterinnen in den Fleischfabriken und so in den Blick nehmen. Die feministische Kritik hat da gesagt, wir sollten nicht nur die Reproduktion als Reproduktion über Konsum nehmen, sondern eben die Reproduktion des Lebens, also über Sorgearbeit, über anderes. Ein Punkt, den ich nur kurz andeute, das Imperiale sei bei uns unterbestimmt. Oder danach kam ja jemand und hat gesagt, warum nennt ihr es nicht Kapitalismus? Ja, diese starke Semantik der imperialen Lebensweise hat offensichtlich etwas, was trifft, viel mehr als Kapitalismus. Wir sollten uns die Debatte um Imperien nochmal ansehen. Und zwar, die EU wäre ein Imperium und innerhalb der Imperien gibt es nochmal starke Abstufungen. Ne? Deutschland als Zentrum mit Österreich drumherum und dann gibt es nochmal eine Peripherie im Imperium. Die USA als Imperium mit Kanada und Mexiko Richtung Lateinamerika, China mit Südostasien und so. Also eine Kritik, sich nochmal stärker auf die aktuelle auch Imperialismusdebatte zu beziehen. Der Punkt, der wahrscheinlich der am heißest diskutierendste ist, ist die Klassendimension. ganz früh schon sagen, Leute aus dem Gewerkschaftsspektrum, ihr benennt zwar die Klassen, aber ihr führt sie nicht analytisch ein. Und wir würden von einem Wir sprechen. Und Wir heißt, da gibt es sozusagen keine Klassen, sondern es gibt Wir im globalen Norden, Wir in den wohlhabenden Ländern. Und wir haben schon die Klassendimension im Blick, wollen aber diese Widersprüchlichkeit stark machen. Einerseits gibt es eine Klassenstrukturiertheit, eine geschlechtsspezifische Strukturiertheit, eine rassisierte Strukturiertheit unserer Gesellschaften, aber es gibt eben dieses übergreifende Moment der Impra-Lebensweise. Uns wird entgegengehalten, wir würden unterschätzen, dass es für die unteren 40 Einkommensprozent Realeinkommensverluste gibt, seit den letzten 20 Jahren, vor allem dann über die Hartz-Reform, dass Menschen wirklich nur schauen, dass sie überleben, dass wir das sozusagen entnennen, indem wir diese Klassenfrage nicht weiter auffächern. Das ist eine wichtige Anregung, die nehmen wir jetzt auf, indem wir in dem Luxemburg-Artikel oder demnächst in den WSI-Mitteilungen, das ist eine Zeitschrift der Hans-Böckler-Stiftung, Gewerkschaftsinstitut, dass wir da nachlegen. Eine fünfte Kritik, die eher so aus einer klassisch-marxistischen Perspektive ist unser Kapitalismusbegriff. Gestern hat jemand gesagt, die Systemfrage, wie müssen wir die Systemfrage stellen? Wir würden uns auf einen Begriff beziehen, den Sonja Bucke vor ein paar Jahren mal so geprägt hat, von Dirty Capitalism. Also Dirty Capitalism bedeutet, es ist nicht nur der formelle Erwerbsarbeit, warenförmige Kapitalismus, sondern es ist die Gesamtheit von Kapitalismus, die nicht bezahlte Arbeit, also die Frage von Wohlstand über auch nicht Waren, sondern soziale Netzwerke, Beziehungen und so weiter. Die Natur natürlich, ja, die oft als unbezahlten Rohstoff in die Reichtumsproduktion reingeht. Und uns wird da vorgeworfen, wir würden sozusagen Marx verraten. Ja, finden wir ein bisschen übertrieben. Also unser Punkt wäre, Kapitalismus ist viel mehr als eine Ökonomie im formalisierten Ausbeutungsrahmen, Warenproduktion, sondern es ist sozusagen ein gesellschaftstheoretischer Begriff, Kapitalismus, und keine der Kritik der politischen Ökonomie. Also nur, natürlich ist er das auch. Und der letzte Punkt, die Hauptkritik ist am 8. Kapitel, da geht es um die solidarische Lebensweise, das sei ein Sammelsurium von Vorschlägen. Es gibt einen jüngeren Text beispielsweise, der sagt, linke Politik muss immer schauen, wo kann gegen Herrschaft agiert werden. Ende Gelände, neue Klassenpolitik und anderes. Und wir würden sagen, nein, es braucht auch eine Vielfältigkeit von Emanzipationsperspektiven. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, sichtbar zu machen, was es entlang von verschiedenen Dimensionen an Alternativen gibt und wollten nicht sagen, das ist der große Hebel. Ne, wenn ihr an Hato Negri denkt, also Empire und so, die Migranten sind es, the postcolonial hero. Die werden die Verhältnisse umwerfen, ja, vor 15 Jahren in ihrem Buch. Die neue Klassenpolitik sagt, im Grunde genommen ist es dann doch die Klasse, die die Politik macht. Die Rebellion entsteht am Arbeitsplatz und so weiter. Also, die Kritik, wir sind da ein bisschen messy, ein bisschen unsauber, aber wir würden es verteidigen und sagen, mehr geht halt gerade nicht. Wir kommen eher so aus einer Perspektive von radikalem Reformismus. Also das Reformistische wäre, heute Politik zu machen in einem radikalen Horizont. Es fällt auf, dass viele der Kritiken sich gar nicht auf unsere doppelte Fragestellung einlassen. Die eine Fragestellung ist nämlich die der ökologischen Verwüstung, die immer auch soziale Verwüstung sind. Und ganz viele Kritiken werfen uns dann ganz viel vor, aber interessieren sich nicht für ökologische Fragen, sondern kommen von, ich sag mal, eher den klassisch-sozialen Fragen. Und das zweite fällt auf, dass auch das Internationalistische, also dass wir sagen, wir wollen eine globale Konstellation begreifen für Deutschland, für Kassel, also auf allen möglichen Ebenen, auch diese internationale Perspektive wird oft eher an den Rand gestellt. Wir hatten kürzlich eine Diskussion, da sagte jemand, die Klassenkämpfe sind vor allem nationale Kämpfe, finden vor allem im nationalstaatlichen Rahmen statt. Da müssen die Kompromisse erfochten werden, da müssen die Hartz-Gesetze zurückgedreht werden, da müssen die Gewerkschaften sich organisieren und das Internationale kommt dann. Und wir würden sagen, das ist falsch. Wir müssen von Anfang an diese internationale Dimension und die nationalen und lokalen Dimensionen und diese intersektionale, also eben nicht nur Klassenperspektive, denken. Also zugespitzt würden wir sagen, unser Buch ist weniger klassentheoretisch, sondern herrschaftstheoretisch angelegt. Und Herrschaft heißt eben viel mehr als nur Klassenfragen. Deshalb sprechen wir auch viel mehr von sozialen Kräften und der Klassenbegriff ist gar nicht so prominent. Ja, dabei will ich es belassen. Ganz kurz noch zu Themen von gestern. Das Buch ist kein Strategiebuch. Das Buch soll über Diskussionen dazu beitragen, dass die Strategien der konkreten Akteure besser werden. Offensichtlich ist in dieser internationalistisch-radikal-ökologischen Perspektive kommt das Buch total gut an, weil es endlich mal wegkommt von dieser nationalstaatlichen Fixierung von Alternativen. Also die Aufforderung von uns an euch und an uns selber natürlich auch ist, dass die je konkreten Kämpfe sozusagen bestimmte Konstellationen berücksichtigen, aber wir machen keinen Strategievorschlag. Wir müssen es konkret machen. Und deshalb, wir würden ja sagen, es ist eben nicht der Klassenkampf am Arbeitsplatz. Traditionell, marxistische Perspektive sagt, der Kapitalismus, das Klassenverhältnis kann nur in Frage gestellt werden im Bereich der Wertproduktion, formelle Erwerbsarbeit. Und wir würden sagen, schon diese Ausgangsfrage ist falsch, weil gerade die Kämpfe um Care, die Kämpfe gegen Braunkohle, die Kämpfe an den Hochschulen, die migrantischen Kämpfe sind ja eigenständige Kämpfe. Und das ist gerade nicht unsere Position zu sagen, da wo der Kapitalismus sich selber verwertet, nämlich am Arbeitsplatz, da ist die Mehrwertschaffung, da muss interveniert werden, weil dann ist man sofort bei den Gewerkschaften oder bei den autonomen Arbeitskämpfen und so weiter. Also es gibt keinen Masterplan. Es gibt auch da Nahelegungen, dass die eigenen Kämpfe in ihren Kämpfen darüber nachdenken, wo geht es darüber hinaus. Also Kämpfe um Arbeitszeitverkürzung heute, jetzt der IG Metall-Abschluss, ist ja ziemlich sensationell, dass mit einmal wieder die Arbeitszeitverkürzung da ist, kann ja eine total defensive Strategie sein, um Arbeitsplätze zu halten. Das hat überhaupt nichts Systemtranszendierendes. Es kann aber sein, dass die Debatte um Arbeitszeitverkürzung sich artikuliert und die Debatte um gutes Leben für alle, Degrowth und anderes. Und wir würden natürlich sagen, es reicht nicht zu sagen, Arbeitszeitverkürzung, dass die Arbeitsplätze gehalten werden, sondern es muss mit Konversionsfragen zusammengebracht werden, mit Fragen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung, wer hat denn die 40-Stunden-Jobs, wer hat die Teilzeitjobs und so weiter. Aber das ist dann eine Frage der Kämpfe selber. Die Scheinlösung aus unserer Sicht wäre zurzeit die der grünen Ökonomie, zu sagen, mit grünem Wachstum, mit grünen Investitionen, mit grünem Konsum kriegen wir das alles gerockt, weil das genau nicht an die Grundstrukturen von Kapitalismus, imperialer Lebensweise und so weiter geht. Bei der Frage von bedingungslosem Grundeinkommen, da würden wir sagen, das bedingungslose Grundeinkommen hat zwei Haken. Der Haken ist, das bedingungslose Grundeinkommen basiert darauf, dass es Geld gibt, um dieses Grundeinkommen zu bezahlen. Und wie wird dieses Geld generiert? Über eine kapitalistische Ökonomie, die am besten wächst. Ja, also was sind überhaupt die Formen der Zuweisung? Das ist die erste Kritik. Und die zweite ist, das bedingungslose Grundeinkommen wird sehr individuell oder auf Familienebene gedacht und wenig kollektiv. Ja, die Ermöglichung ist, dass man Geld hat, um nicht dem Lohnarbeitszwang unterworfen zu sein, was ein wichtiger Punkt ist. Und wir würden sagen, wir müssen diese Debatte erweitern, nämlich wie kann Wohlstand geschaffen werden, der auch nicht in Geld gemessen wird? Also wie halten wir das Bildungssystem kostenlos, Gesundheitssystem und so weiter? Und das Zweite wäre, Frankfurt vor 15 Jahren, da haben wir den Begriff der sozialen Infrastruktur geprägt. Ein gutes Leben bedarf erstmal einen Zugang für die Menschen, möglichst unbezahlt, zu vielen gesellschaftlichen Ressourcen, wie Transport, Bildung, Gesundheit und so weiter. Das heißt immer noch, vielleicht kauft man sich auch Nahrungsmittel oder man muss Miete bezahlen, aber auch die Miete ist ja ein wahnsinnig umkämpftes Feld von Rente, von Aneignung, von Geld verdienen müssen, wenn die Mieten steigen. Und wir würden sagen, das wird in der Debatte um bedingungsloses Grundeinkommen an Rand gestellt. Aber wir würden sagen, diese Frage des kollektiven Wohlstands, dass die Mieten niedrig bleiben und so weiter, die ist da ausgeblendet. Zu dem Begriff der sozialen Infrastruktur. Ich finde den einen sehr, sehr spannenden Begriff, um Alternativen zu denken. Das ist nicht gegen das bedingungslose Grundeinkommen, aber aus meiner Sicht muss das bedingungslose Grundeinkommen dringend erweitert werden. Ich glaube, der Kern ist, wie wird eine Gesellschaft reproduziert und ist nicht dem kapitalistischen Profit- und Akkumulationszwang unterworfen. Die Degrowth-Debatte ist oft so eine materiell-quantitative. Wie kommen wir runter von Materialverbrauch? Und es ist wichtig genug, aber die sozialen Formen, die diesen Materialverbrauch antreiben, die sind eben kapitalistisch gestaltet. Und das ist aus meiner Sicht auch der Stachel. Also wie schaffen wir eben das Gesundheitssystem nicht dem Markt und auch die Produkte, die Medikamente und so nicht dem Profit zu unterwerfen? Und ich finde das auch als Kampfperspektive, als politisch total wichtig, weil da gibt es ja schon ganz viel. Wir haben ja in Deutschland zum Glück einen öffentlichen Sektor in bestimmten Bereichen, den andere Länder nicht haben. Und eben zu sagen, das Bildungssystem soll nicht privatisiert werden, weil es natürlich ein riesiger Camp ist von Profit machen, wie es im Angelsächsischen ist, Gesundheitsbereich und anderes. Aus meiner Sicht heißt kritische Wissenschaft auch, auf Leerstellen hinzuweisen. Das Buch entsteht auch aus einem Unmut oder aus einem Unwohlsein mit den emanzipatorischen Bewegungen. Also ich denke, eine kritische Wissenschaft kann immer noch mal auf Sachen hinweisen, die gerade gesellschaftlich total entnannt sind. Und jetzt auch, dass zu Recht viele emanzipatorische Akteure sagen, die Geflüchtetenbewegung und das sind die wichtigen Punkte. Wir sagen, ja, aber es gibt auch weitere wichtige Punkte, die jetzt eben in den sozialen Bewegungen gerade keine Rolle spielen, aber trotzdem bleiben sie wichtig. Wir bestehen darauf, dass sie wichtig bleiben. Und das Zweite, dass wir aus meiner Sicht in der jetzigen Konstellation immer sagen sollten, es sind emanzipatorische Bewegungen. Weil da, wo gerade die Bewegungsmusik spielt, ist auf der Rechten. Also die machen gerade auch Bewegungen, ja, und die wollen auch eine radikale Gesellschaftsveränderung. Und dass wir das nicht vergessen, wir sind ja nicht nur in einer Konstellation, hier gibt es die guten Bewegungen, ökologisch, feministisch, internationalistisch, und da gibt es das Establishment, die Konzerne und die Leute, die nichts wollen, sondern es gibt ja unglaublich viel Betrieb gerade von rechts auf der Ebene von Bewegung in sozialen Medien als Demonstration, Pegida und so weiter. Und das ist eine Kampfkonstellation, die wir, glaube ich, ziemlich ernst nehmen müssen. die Frage nochmal, die Linke soll natürlich präsent sein. Ich habe Hans Thie, ein Buch von 2013, ist auch im Internet herunterladbar, Rotes Grün. Ich finde es bis heute einen sehr faszinierenden Ansatz. Er ist Mitarbeiter der Bundestagsfraktion der Linken in der Wirtschaftspolitik und hat genau aus dem Ärger heraus, dass in der Bundestagsfraktion, die ja nicht unwichtig ist, diese ökologischen Fragen immer wieder an den Rand gedrängt wird. Es gibt ja diesen Plan B, den Plan für den sozialen ökologischen Umbau der Bundestagsfraktion der Linkspartei, und der wird einfach nicht zur Kenntnis genommen von den eigenen Kollegen und Kolleginnen. Und da immer wieder darauf zu bestehen, es braucht diese Verbindung von sozialen ökologischen Fragen, und die sind wichtig auch für ein politisches Projekt, und nicht zu sagen, wir sind die Partei für den Frieden und für die sozialen Fragen. Jetzt sind wir nochmal bei Braunkohleausstieg. Die Kritik, die auch formuliert wird von Ende Gelände ausgekohlt ist, die Politik hat 15 Jahre geschlafen. Ich meine, das sind 6.000 Arbeitsplätze in der Lausitz. Ja, das ist doch ein Witz. Und es ist eine rot-rote Regierung in Brandenburg. Und warum haben die nicht vor 15 Jahren einen Strukturplan vorgelegt? Wie kommen wir in 10 Jahren aus der Braunkohle? Und warum jetzt weiterhin natürlich IGBCE und die Gewerkschaften vermeintlich mit den Sozialdemokraten immer noch meinen, da hängen halt ein paar tausend Arbeitsplätze dran. Aber was sind die Formen des Strukturwandels? Und da muss halt auch dann Geld in die Hand genommen werden. Für andere Sachen wird doch auch Geld in die Hand genommen. Jetzt wird doch für die Rettung des Verbrennungsmotors auch Geld in die Hand genommen. In der Krise, bei der Abwrackprämie, das sind doch auch mit einmal 5 Milliarden Euro da gewesen, ne? Und so weiter. Allerdings verweist die Debatte um Konversion auf einen Punkt, den wir, finde ich, in der sozial-ökologischen Transformation uns sehr klar machen müssten. Was sind eigentlich die Kompetenzen der Transformation? Also zu meinen, die Bergarbeiter werden jetzt alle Pfleger, ist wahrscheinlich falsch. Für uns, gerade an den Hochschulen, ist es doch eine total wichtige Frage, wie bilden wir uns heute aus, damit wir in 20 Jahren die Kompetenzen haben, um in einer sozial-ökologisch transformierten Gesellschaft zu leben? Was heißt es für die Ingenieurswissenschaften? Was heißt es für Naturwissenschaften? Was heißt es für Sozialwissenschaften und so weiter? Das, finde ich, sind drängende Fragen. Nicht nur im Hochschulbereich, auch im Ausbildungsbereich, die aus meiner Sicht noch nicht mal richtig gestellt werden. Und vielleicht jetzt der letzte Punkt nochmal mit den Gewerkschaften. Die Gewerkschaften wollen nicht Degrowth hören. Aber die Gewerkschaften wollen durchaus hören, Wachstum im Wandel. Das ist so eine Initiative in Österreich von den Ministerien aus. Die Gewerkschaften wollen hören, andere Wohlstandsmodelle. Die Gewerkschaften wollen hören, Arbeitszeitverkürzung. Also wo sind die Entry Points in eine kritische Gewerkschaftsdebatte, wo uns völlig klar ist, wir sprechen ja nicht mit den Gewerkschaften, wir sprechen mit den kritischen Leuten in den Gewerkschaften. Eh klar. Ja? Und da zu schauen, was können wir aufnehmen und wo können dann Strategien formuliert werden. Das Grundproblem ist, dass die Gewerkschaften in diesem Korridor von ökologischer Modernisierung bleiben, also von Green Economy. Es gibt in den Gewerkschaften, jetzt vor allem im globalen Norden, kaum Ansätze, die über Green Economy hinausgehen. Es gibt diesen Begriff der Just Transition, gerechter Strukturwandel, der so in den internationalen Klimadebatten von den Gewerkschaften eine Rolle spielt. Aber auch der ist eigentlich ein bisschen kritischer. Aber die Gewerkschaften bleiben weitgehend im Green Economy Korridor. Und da ist unsere Aufgabe schon als kritische Wissenschaft, das zu hinterfragen. Mehr können wir aktuell nicht machen.
Dies waren Auszüge aus dem Crashkurs zur imperialen Lebensweise mit Ulrich Brandt bei der Sommerschule Herkrit Ende Juli an der Uni Kassel. Das damit verbundene Dossier »Vom Leben auf Kosten anderer zum guten Leben für alle« finden Sie zum Download unter der Internetadresse www.aufkostenanderer.org.